Gute OG Niners, same shit, different Monday, neue Woche, neues Glück. Ich habe kurz überlegt, ob ich um diese Uhrzeit schon mal einen Podcast aufgenommen habe und ich kann es beantworten mit, ich glaube ja. Ich glaube, ich habe mal um, was haben wir gerade, 10:50 einen Podcast aufgenommen. In der Früh, aber irgendwo ist es immer die gewohnte Zeit und damit grüße ich unseren Auslandskorrespondenten in Mexiko. Gordo.
Ja. Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos dias. Weiß nicht, wie viel Uhr ihr gerade habt, wann auch immer ihr das hört. Und ich weiß ja, wie viel Uhr du hast. Bei uns ist es 10 Uhr abends am Sonntag. Ja, gerade frisch aus dem Super Bowl raus.
Wenn ihr in Ollis Zeitschiene seid, dann kommt die Folge wahrscheinlich noch legit für euch pünktlich.
Wahrscheinlich safe, ja.
Ja. Ja, du sprichst das Kind schon an. Super Bowl.
Du klingst so gebrochen. Aber
nee, ich bin gar nicht gebrochen. Ich bin etwas erschöpft, aber nicht wegen der Uhrzeit oder so. Klar, war ich zwischenzeitlich auch ein bisschen müde, aber ich bin so ein bisschen erschöpft, weil das so ein lang aufgebautes Thema war mit viel Erwartungshaltung, viel diese Freepeat-Thematik, wo geht das hin? Oh, das wird wahrscheinlich ein furchtbar enges Spiel und das haben wir jetzt am Ende nicht bekommen.
Nee, war schon, kann man sagen, auf jeden Fall ein Blowout. Es gab, wie heißt es, 40 Burgers gab es für Pat Mahomes.
Alter, ist ja richtig, er ist ja richtig drin, ein 40 Burger. Wie waren so deine Eindrücke zum Spiel, bevor ich meinen Nerd-Talk auspacke?
Wir beziehen uns jetzt erstmal wirklich ja nur konkret aufs Spiel.
Ja.
Und ich habe das mit meinem Schwiegervater geschaut, im mexikanischen Fernsehen. Dazu kann ich dann später noch ein paar Sachen sagen. Mhm. Aber mein Schwiegervater ist auf jeden Fall auch drin im Game. Also der kennt sich auf jeden Fall definitiv aus. Und als allererstes finde ich, war super krass zu sehen. Also beide Mannschaftsteile der Eagles oder auch wie man hier sagt von den Las Águilas waren wirklich einfach on point, super stark, super fit. Die Defense der Eagles so schnell. Also Pat Mahomes hatte nie, also er war auch schlecht, ja, aber der hatte nie Zeit, gar keine Zeit, null. Und was mich auch erstaunt hat, okay, wenn die Defense dann so stark ist und die O-Line von den Chiefs das nicht auf die Reihe kriegt, okay. Aber auch die Defense der Chiefs war Müll. Also es war unvorstellbar, wie schlecht die Chiefs heute gespielt haben. Das war krass. Das hat mich extrem beeindruckt.
Es ist, ich sag mal so, irgendwann, zerfällt jedes Kartenhaus. Und das Kartenhaus von den Chiefs war über die letzten anderthalb bis zwei Jahre, jetzt die letzten zwei Saisons, immer, man weiß, man hat die Achillesferse der O-Line. Die O-Line ist die letzten zwei Jahre echt nicht mehr gut gewesen. Also die Chiefs, als sie vor 4 Jahren ihren ersten Super Bowl mit Mahomes geholt haben, da war das wirklich noch eine richtig krasse O-Line. Da gab es mit Derek Fisher und Michael Schwartz, glaube ich, hieß der Right Tackle. Also das war eine richtig elitäre Gruppe und die ist dann halt ein bisschen durch Alter und auch durch Salary Cap Gründe zerfallen. Und die letzten zwei Jahre war das halt immer, Mahomes kann es kompensieren. Er ist mobil, er findet seine Lücken. Aber die Eagles haben so eine athletische, physische Defense, ich meine, die bestehen zum größten Teil auch aus Georgia, die in den letzten Jahren auch viel im College Football das ganze Land terrorisiert haben. Also allein nur Jalen Carter, Nolan Smith, Cooper DeJean, N'Kobe Dean und. Also da sind so viele diese alten Georgia Stars. Und dazu hast du jetzt halt noch mit Vic Fangio einen der versiertesten und schematisch besten Defensive-Koordinatoren der ganzen Liga mit so viel Erfahrung im Package, dass, also, wenn man, also, vorher, die meisten haben gesagt, wir hoffen für die Eagles, wir glauben an die Chiefs, So, das war
es. Es war definitiv mein Gefühl so. Trotzdem, auch ja, wenn ich schon gesehen habe, dass in den Playoffs die Chiefs jetzt nicht so durchgerannt sind, ne? Also sie haben ja schon auch jetzt nicht irgendwie überkrass gespielt oder so, sondern haben sind dann einfach solide durchgegangen. Aber es war halt wirklich krass zu sehen, wie agil und auch wirklich super koordiniert. Also, ne, wenn man halt sieht, so die hatten sowohl defensiv als auch offensiv für alles eine Lösung. Wenn du nochmal von der Defensive weggehst, was die Eagles auch krass hatten, war Playbook. Also Playbook war heute von Eagles on point. Das hat egal wann was funktioniert. Mein Schwiegervater meinte immer so, ey, aber die gehen jedes Mal beim ersten immer wieder für den Run und so. Warum? Und bleiben stecken nach einem, zwei Yard und so. Sag ich, ja, aber es ist immer Preparation für den nächsten Spielzug, für den Second Down und so. Und du hast richtig gemerkt, auch so, auch, er ist unvorstellbar. Hurts hatte so viele Möglichkeiten. Du hast richtig gesehen, der hatte immer ein Zeitfenster von 3 Sekunden für die Option. Wenn das nicht geklappt hat, ist sofort wieder die nächste Option aufgegangen. Und wenn nicht, ist er selbst gegangen. Das Laufspiel hat dann irgendwann auch hinten raus noch besser funktioniert. Das war ein Klassenunterschied. Wirklich, war ein übertriebener Klassenunterschied.
Guck mal, ich kann da den Unterschied sagen. Viele vor allem die moderneren NFL-Football so für sich so verstehen, können das Laufspiel nicht mehr so appreciaten. Du hast da aber wahrscheinlich den besten Running Back der Liga, vielleicht auch den eigentlich verdienten MVP, wenn nicht immer Quarterbacks den MVP gewinnen würden. An der Stelle liebe Grüße an Josh Allen. Ich gehe den Hate-Train nicht mit. Gehen wir später vielleicht nochmal kurz drauf ein. Josh Allen von den Buffalo Bills ist MVP geworden, statt Lamar Jackson. Aber du kannst dein Passspiel nur dadurch stabilisieren, wenn du im Laufspiel eine Bedrohung bist. Und das sind die Eagles. Du musst bei jedem fucking Down, egal ob es dritter und lang oder erster und kurz ist, immer damit rechnen, dass die Saquon oder halt auch Jalen Hurts auf die Reise schicken. So. Und das macht es verdammt schwer. Du kannst dich nicht so auf das Blitzen fokussieren. Du kannst nicht so dich drauf fokussieren, nur gegen
gegen Passspiel zu gehen, ja.
Ja, weil du immer diese Komponente hast, da kann einer ausbrechen. Und im Gegensatz dazu sind die Chiefs vor allem in dieser Saison sehr ausrechenbar gewesen, dass es nur über, also größtenteils nur im Pass ging. Ja, Kareem Hunt hat gegen die Bills ein gutes Spiel gemacht und Isaiah Pacheco hatte letztes Jahr auch ein besseres Jahr. So, du hast einfach bei den Chiefs vielmehr die Erwartung, okay, die werden passen, und wenn du dann einen aggressiven Pass-Rush und diesen brutalen Pass-Rush von den Eagles hast, der diese, ja, wirklich mangelhafte Offensive-Line durchbricht, dann hat man es häufig gesehen heute, dass Mahomes keine, und nicht wenig, sondern hatte keine Zeit, und deswegen würde ich auch an ihm absolut nicht festmachen, dass sie dieses Spiel verloren haben.
Nein, aber es gab schon auch ein, zwei Situationen, also andersrum. Die Receiver auch waren heute, also dazu kam halt auch noch, dass die Receiver von den Chiefs keinen Ball festgehalten haben.
Ja.
Und da waren 3, 4 Bälle dabei, wo ich gesagt habe, wow, ja, du bist dran, du bist ohne irgendeine, also da ist niemand gewesen drumherum, niemand, ja. Und du hast richtig gesehen, es war auch so dieser, die waren nach kürzester Zeit so schon, so nach den ersten 20 Punkten hast du gemerkt, die sind tot, da geht nichts, auch mental, die haben es schon gespürt, also so hat das von außen, finde ich, sich angefühlt. Aber Pat Mahomes hat natürlich trotzdem, finde ich, auch ein, zwei Situationen gehabt, wo er, aufgrund dessen, dass keine Zeit da war und dann schon, ne, kam dann, wurde, also hat er Interceptions geworfen? Natürlich sieht es erstmal richtig dumm aus, die eine Interception durch die Mitte. Aber du siehst dann auch, der kriegt den eigenen O-Liner so krass in die Schulter gedrückt, während er wirft. Ne? Trotzdem gab es so ein, zwei Situationen, wo ich das Gefühl hatte, oh, Also irgendwie, also der hat jetzt, der ist ein krasser Champ und der hat zweimal am Stück jetzt den Super Bowl gewonnen. Also
dreimal insgesamt. Der hätte der erste Quarterback werden können, der vor seinem 30. Lebensjahr den vierten Super Bowl holt. Also ja.
Ja.
Ich verstehe absolut, was du meinst. Ja, aber das liegt dann halt auch an der Komposition, dass die Eagles neben dem starken Pass Rush halt auch extremst gute Defensive Backs haben. Und Jalen Hurts hat, glaube ich, als erstes gesagt in seinem Interview nach dem Spiel, Defense wins Championships. Und das wurde heute mal wieder bewiesen, weil diese Defense so brachial dort vorgegangen ist. Die Offense war gut. Also don't get me wrong. AJ Brown hat ein paar stabile Dinger gefangen. Dallas Goedert habe ich nicht wirklich gesehen, aber Devontae Smith hat ein paar böse Dinger gefangen und sogar mal Mann, ich trage hier, du siehst es, Penn State. Der Schmerz sitzt tief immer noch, aber Jahan Dotson ist jetzt zurück in Pennsylvania bei den Eagles und hat auch relativ am Anfang einen sehr, sehr wichtigen Catch gehabt. Ja, spielerisch. Also, und ich will eine Sache klarstellen. Es für viele, die jetzt hier aufstehen, am Montagmorgen vielleicht sich hier OG Niners geben, um ihren Super Bowl Recap zu kriegen. Ich sage zudem nochmal das Ergebnis. Es ist 40-22 ausgegangen. Das Ergebnis ist wesentlich harmloser, als das Spiel war.
Ja, das ist, war kurz davor, das Spiel, dass die mit 0, also es hätte auch wirklich, wenn die Eagles das noch härter durchgezogen hätten und respektloser durchgezogen hätten, hätte es passieren können, dass die Chiefs dann mit 3 Punkten, wenn überhaupt, rausgehen oder sogar nur mit einem Touchdown oder sogar mit 0. Also Ende dritte, also kurz vor dem ersten Touchdown, hatte ich das Gefühl, wow, die scoren hier heute nicht ein einziges Mal. Ne?
Und ich hatte dort eine große Sorge, weil im Jahr 2014, im Super Bowl 48, hat ein gewisses Team, nämlich die Seattle Seahawks, damals die Denver Broncos mit 43-8 besiegt. Und ich hatte kurz die Hoffnung, dass dieser Rekord heute fällt. Ist er am Ende nicht. Also vor allem dadurch, dass das Stat-Padding am Ende noch am Start war, dadurch, dass er nochmal der ein oder andere Touchdown geflogen ist. Aber das Spiel war wahrscheinlich eine der größten Machtdemonstrationen, die man präsentieren hätte können, vor allem gegen den großen Favoriten, gegen den, kannst nicht gegen die Chiefs, kannst nicht gegen Mahomes, kannst nicht gegen Reed callen. Doch anscheinend die Eagles hatten auf jeden Fall was abzuladen und das haben sie getan und haben damit absolut verdient diesen Super Bowl gewonnen.
Auf jeden Fall. Ich fand, ich habe ja von der einen Interception gesprochen, ne, mit diesem kurzen Pass durch die Mitte. Den fand ich nicht
der Pick
6
war, oder?
Nee, und das ist das.
Ja.
Viel schlimmer war, fand ich, der ging auch rechts raus. Und wer hat den gefangen von Eagles? Oh, ich weiß gar nicht. 22 war das, glaube ich, bin mir nicht mehr sicher.
Boah,
und er hat fast einen Defensive Touchdown gelaufen, ist dann aber, also hast gesehen, das Knie war schon vorher unten, bevor er über in die Endzone kam.
Ich meine, es war Cooper DeJean.
Ah ja, ich glaube, ich bin mir nicht sicher. Wie auch immer.
Egal, ja.
Hast du halt da gesehen, dass er halt schon hart verzweifelt war. Also irgendwann hast du halt Mahomes schon krass die Verzweiflung angesehen und gemerkt, ey, der ist angefressen und der hat auch so in seiner Mimik hast du gemerkt, oh, das brodelt in ihm. So, er kann das halt echt. Also er hat das gut getragen und hat das super gut, ne? Also auch so von so Sportsman-like auf jeden Fall. Ja, halt eben, wie soll ich es am besten sagen? Einfach sich damit irgendwie mit seinem Frieden mit diesem Spiel geschlossen. Aber der war schon hart angefressen.
Ja, also es fing im ersten Drive an, da war es noch ein, Free and Out. Auch wenn ich da schon meinen ersten, da hatte ich schon kurz Sorge. Offensive Pass Interference gegen AJ Brown ist so, geht das jetzt in so eine Richtung? Ich will nicht immer diesen Finger in die Wunde halten. Hier die Chiefs kriegen alle Calls von den Refs, aber das war wirklich eine harte Entscheidung dort gegen für Trent McDuffie und gegen AJ Brown beim vierten Versuch diese PI zu callen. Und dann beide erstmal keine Punkte und dann 7-0, 10-0, 17-0. Und da bei 17-0 denkst du dir schon so, okay, ja, die Chiefs müssen jetzt mal kommen. Und dann war es gefühlt der Neckbreaker kurz vor der Halbzeit, dieses 24-0. Und dann gehst du damit in die Halbzeit, get squabbled up und dann
ich habe auch gesagt, wenn die Form vor der Halbzeit noch einen Score machen, dann wäre es absolut alles noch in Ruhe drin gewesen, ne? So, dann gehst du dann auch aus der Halbzeit anders raus, mit einer ganz anderen Mentalität. Dann wäre noch was möglich gewesen, aber ich habe gesagt, ganz klar, wenn die keinen Punkt ziehen vor der Halbzeit, dann ist es unmöglich. Das wird, also da ist auch nicht der, also sowas kann nur Tom Brady gegen die Falcons und niemand
anderes. Das waren 25, nicht 24 Punkte, deswegen haben sich da auch viele noch dran aufgehangen, aber trotzdem, damals, es war ein 28-3 und kein 24-0. Das kann ja auch nochmal einen großen Unterschied machen, dass du noch gar nicht auf dem Scoreboard warst und ja, natürlich. Ja, sehr, sehr, Also ich finde, Shoutout insofern, der kam bei mir vorbei und wir haben gemeinsam geguckt und er ist Anfang des vierten Quarters gegangen und ich kann es einem Casual, der ab und zu mal NFL schaut, kann ich das absolut nicht vorwerfen, dass man da rausgeht und sagt, alle Chiefs haben eine Packung gefangen und ja, boah, waren doch gar nicht so gut. Ich finde, es ist sehr, sehr interessant, das zu analysieren, auch im Hinblick auf die letzten Jahre. Ich bin ja etwas tiefer drin im Football und jetzt wird es sehr interessant, wie die Chiefs davon zurückkommen werden, wie das Selbstverständnis von denen daraus praktisch auch ihre Schüsse ziehen wird. Weil ich noch sehr interessant fand, wir haben uns am Ende ja noch die Siegerehrung angeschaut. Letztes Jahr, als die Chiefs den Super Bowl das zweite Mal geholt haben, da war das so routiniert, da war das so, ja, hier sind wir wieder und wir machen eine richtige Show draus. Es hat auch Ewigkeiten letztes Jahr gedauert und zwar schon echt auf diese unsympathische, so, oh, ich weiß nicht, ob es dir noch gönnen kann, wenn du so großkotzig das hier anmoderierst. Und ich fand, dass wie es bei den Eagles heute war, du hast einfach ehrlich gesehen bei den Jungs, die sind gerührt, die haben kurz ein paar Worte gesagt und die waren einfach blessed.
Ja, auch in den Interviews, also ich habe ja andere Interviews gesehen als du. Während der Siegerehrung und drumherum, die waren super krass geflasht und du hast einfach gemerkt, die haben ganz schön die Worte gefühlt. Übrigens auch der Kicker, wie heißt Elliot?
Jake Elliot, ja.
Ja, der hat auch absolut rasiert.
Ja.
Der war einfach on point da und hat auch, was hat der? Vier?
Ja.
Vier oder fünf.
Aber auf jeden Fall auch, das war der größte Quatsch, den die Eagles hatten, dass sie ja dreimal Fallstart bei den Field Goals hatten, oder? Das war richtig crazy, aber am Ende.
Wobei ich auch fand, es gab eine Flagge, da war ich nicht sicher, meines Erachtens nach, ich weiß noch nicht mehr, bei welchem Spielzug das war, war für mich ganz klar, es war ein Spielzug für die Eagles, war für mich ganz klar, dass es ein Fallstart, nicht Fallstart, ein Dings, ne, sag, ein
Offside.
Offside von den Chiefs war und uns wurde genau andersrum gepfiffen und ich habe nichts gesehen von, also ich habe keine Motion von den Eagles gesehen.
Ja.
Also es gab schon so ein, zwei Entscheidungen, wo ich gesagt habe, weiß nicht. Was ich fand, was du gerade angesprochen hast mit diesem in Anführungszeichen großkotzigen Verhalten, also Travis Kelce hat ja auch im Vorhinein, ich weiß nicht, ich bin mir nicht mehr sicher über die Summe, aber irgendwie 2 Millionen oder übertrieben, wenn es übertrieben ist, dann waren es 20 Millionen, schon im Vorhinein ausgegeben für Champagner und Zigarren, für die Party und für, und mit Rolex für jeden.
Okay.
Jeder konnte sich, hätte sich dann eine Rolex aussuchen können. Auch sein Outfit beim Entry, da habe ich mir auch gedacht, also ihr seid auf jeden Fall siegessicher.
Ja, es wurde dann während des Spiels auch erstaunlich selten dann irgendwie Taylor Swift gezeigt, ne? Das passiert dann nur, wenn es läuft, ne?
Also mexikanische Berichterstattung, kann ich jetzt mal dazu sagen,
ist
ganz anders. Also das ist unvorstellbar.
Aber war das erstens dann nicht mal auch auf Fox, weil die verweisen ja auch immer auf den spanischen Cast, oder ist es dann nur für innerhalb der USA wahrscheinlich?
Ich weiß es nicht genau, also es war nicht von Fox, kann ich mich nicht mehr mal dran erinnern. Die Sache ist die, nach jedem Spielzug wird automatisch Werbung eingeblendet, aber du hörst trotzdem noch die Kommentatoren reden. Mhm. Die Kommentatoren sagen aber auch Werbung, also die sagen auch so, ja hier, also jetzt so auf Deutsch, hier kannst du 50% sparen und kriegst das und das dazu oder so oder irgendwie halt, ne, also announcen das,
was wie ein Podcast
da ist in der Werbung. Das ist super lustig.
An der Stelle und Werbung.
Und was du halt nicht siehst, sowohl was du sonst im US-Fernsehen hast oder auch im Deutschen, weil du das ja auch von Fox eben bekommst, auch ganz viel dieses Eingezeichnete, ne, also von Spielzüge, Gaps eingezeichnet und sowas, Laufrouten und so, nichts davon war zu sehen.
Aber das war heute auch nicht bei, also ich meine drauf geachtet zu haben und ich hätte auch keine gesehen. Also
nicht eine, ich war voll verwundert, weil normalerweise ist das halt immer.
Sorry.
Aber was, worauf wollte ich hinaus, wegen der Berichterstattung? Ach so, genau, Taylor Swift, ich habe nicht einmal Taylor Swift gesehen, die wurde nicht einmal dort gezeigt und was ganz komisch war, das hat mich so abgefuckt, ich habe auch irgendwann gesagt zu meinem Schwiegervater, ey, guck mal, die zeigen doch immer wieder die gleichen Bilder, wenn Fans eingeblendet wurden, dann es gab so, weiß ich nicht, ich sage jetzt irgendeine Anzahl, 10, 12, 13 verschiedene Kameraeinstellungen, Bilder von irgendwelchen Leuten und also nicht nur gefühlt, aber einzelne Szenen wurden einfach immer wieder gezeigt und das ist schon vor einer Stunde passiert oder so.
Ja.
Und das ist aber auch generell was, was mich so ein bisschen beim Football stört, insbesondere beim Super Bowl. Das ist ja alles auch zeitverzögert, ne? Es hat ja Gründe, warum das nicht richtig live ist.
Janet Jackson.
Genau.
Nipplegate, ja.
Und es ist, manchmal wirkt es so, dann, keine Ahnung, dann siehst du so, okay, jetzt ist der Spielzug zu Ende und normalerweise dauert das alles und so und zack, bumm, auf einmal bist du schon wieder im nächsten Spielzug und so. Das fühlt sich dann manchmal komisch an, muss ich sagen.
Ja. Aber spannendes Spiel. Gehen wir direkt auf das Event. Komm, ich hab dir was mitgebracht. Ich hatte, ohne zu zynisch klingen zu wollen, nein, ich hatte Anfang des Spiels irgendwann so eine Eingebung und dachte, komm, ich mach dir mal ein Blind Ranking. Ich bin, glaube ich, in der Blind Ranking, also im All-Time-Record hast du mehr Blind Rankings geschrieben als ich und deswegen gibt es ein Super Bowl Blind Ranking.
Und das bezieht sich auf?
Das Event. Alles, was damit zusammenhängen kann. Ich hab's, also ein, zwei Sachen sind vielleicht ein bisschen reingestreckt, dass man auf 10 Sachen kam am Ende. Mir sind so 7, 8 sehr gut eingefallen und dann, aber es ergibt alles Sinn.
Ich hoffe, ich kenne alle. Und das Interessante wird natürlich sein, manchmal ist das Spiel davon ja auch nicht zu trennen, finde ich. So, ne?
Also es hat alles nicht so primär mit dem Spiel zu tun. Vielleicht mit dem Vibe, mit dem Umstand so und mit dem ganzen Event drumherum, aber wenig direkt mit dem Spiel. Ich glaube, das, was.
Ich hoffe, ich kann mich auch an alles erinnern.
Ja, es sind alles Sachen, die immer wieder kommen. Also, das ist nicht auf heute jetzt gemünzt. Nummer 1. Das wahrscheinlich noch am meisten mit dem Spiel zu tun hat, der Coin Toss.
Ah, okay, jetzt verstehe ich das Ganze. Ah. Ich habe gedacht, ich muss jetzt Super Bowls ranken.
Nein,
also,
ach so, nein, nein, nein. Boah, das wäre hart.
Das wäre jetzt schwierig, ja.
Hey, Super Bowl 22, sag mal.
Ja, genau. Okay, Coin Toss. Ist fürs Spiel super wichtig, ne? Also es kann mit Spiel entscheidend sein, einfach aufgrund
der. Liebe Grüße, sofern der Zehner, lass ihn dir schmecken.
Sich das Angriffsrecht für die zweite Hälfte zu sichern.
Ja.
Ja, ist aber ein bisschen lame, ganz ehrlich, Coin Toss, fürs Event geht es auf die 8.
Auf die 8, alles klar. Das Essen.
Eigenes Essen?
Ja, ja. Also, ja, ja, was?
Ja, das ist schon wichtig. Also, ich finde diese selbst, also gerade auch in Deutschland gibt es ja dieses, was jetzt einfach so aus Amerika in den letzten Jahren so krass rübergeschwappt ist, sich so diese Football-Fressstadien zu bauen und dann irgendwie. Ja.
Diese Helme, ey.
Unter dem. Ja, unter diesem Hashtag mit ran NFL und so dann zu posten und Ike Domisch zeigt dir das dann.
Gibt's nicht mehr, leider.
Ja, genau. War eigentlich auch ein cooler Vibe, muss ich sagen.
Ja, ja, es war immer eine Legende.
Aber ich finde, diese Fressstadien sind voll überbewertet, weil das kann doch dann gar nicht schmecken. Das liegt dann da ewig rum und ist kalt oder gammelt an. Das macht doch keinen Sinn. Aber geiles Essen, geile Chicken Wings oder auch so, wir haben so mit meiner Frau, wir machen so überbackene Nachos mit so Steakstreifen und so. Ah, das sind schon geile Sachen. Deswegen
wir hatten
Essen,
auch Wings. Wir hatten Wings und einen Burger. Burgie.
Essen geht auf die 4 oder 5. Ah, fürs Event geht Essen auf die 4.
Ja, insofern wäre es, glaube ich, auf der 1. Also der ist wirklich, kommt dann immer an so, boah, geil, geil, Chicken. Liebe Grüße,
Kann,
ey.
die Sache ist, die Sachen, die du dort isst, also
Ja.
nicht, wenn du hingehst, sondern wenn du halt Super Bowl guckst, die kann ich auch so essen und mache ich auch. Also von daher.
Ja, same, same. Die Hymne.
Fand ich heute übrigens verhältnismäßig irgendwie lame, auch wenn ich den Künstler voll mag.
Es hat halt
Fand
sehr
ich nicht so.
dem Vibe angepasst, ne? Diesem New Orleans-Vibe. Man hat ja vorher noch diese Blaskapelle gefühlt, ne? Das war alles sehr jazzy angehaucht und es hat den Vibe der Stadt getroffen, denke ich mal.
Das auf jeden Fall, aber gerade so die schönste Stelle der Hymne ist dadurch voll kaputt gegangen. So, ich
Weil er es
liebe diese
gedoubled und
Dramat.
getrippelt hat am Ende.
Ja, und diese Dramaturgie mit diesem Star Sprinkled, so das Ding, boah, so da. Und irgendwie war heute auch voll lame, die Flugzeuge hast du gar nicht richtig gesehen. Es war auch irgendwie voll komisch, es war so
Ja,
ganz
es ist halt ein
merkwürdig.
geschlossenes Stadion, ne? Es ist ein Dome
Ja, aber
gewesen
die wurden
und
nur so ganz kurz eingeblendet und auch nicht so richtig. Und
ja.
es war irgendwie, ja, die Hymne geht auf die 7.
Okay. Okay, und jetzt ist so eine Sache, da muss man sich reindenken. Das kommt aus der Sicht eines derjenigen, der wirklich jede Woche Football guckt in der Saison. Die in Anführungszeichen Football-Fans. Diejenigen, die einmal im Jahr Football gucken, dir dann noch erzählen wollen, wie langweilig das Spiel ist. Und du kannst dir, glaube ich, vorstellen, was ich meine. Du hast immer, wenn du in der größeren Runde schaust, hast du immer so ein, zwei Spezialisten, die keine Ahnung haben und trotzdem immer riesen die Klappe aufreißen.
Ja, ich finde auch, dass du im Super Bowl im Stadion voll oft im Unterschied zum Beispiel zu den Playoffs siehst, was dafür, also dass da halt einfach Leute sitzen, die halt einfach nur Fettasche haben
Sehen
und so
und
ein bisschen
gesehen
Bock auf das
werden.
Event haben, aber irgendwie auch voll gelangweilt aussehen.
Ja.
Ey, ganz ehrlich, diese Fans, so, und von denen du gerade gesprochen hast, die gehen halt auf die 10 safe, so, das ist halt, also es ist nicht so, dass ich sage, ey, wow, ich bin jetzt voll der Football Freak und schau mir immer alles an. Es gibt Saisons, die interessieren mich mehr, es gibt welche, die interessieren mich weniger. Aber ich bin halt nicht so jemand, der dann nur des Events wegen schaut. Wenn ich Football schaue, dann schaue ich einfach auch wegen des Sports und interessiere mich einfach voll krass für das, was da passiert. Ja, taktisch besonders.
Ich häng direkt hinten dran was sich damit echt super verbinden lässt. Die Werbung. Weil kennst du diese Leute, die dann so komplett en vogue sein wollen und sagen so, ja, also ich gucke mir das ja für die Werbung an. Ich gucke mir morgen, das Spiel interessiert mich nicht. Ich gucke mir dann montags morgens den Zusammenschnitt der Werbung an, weil mich die voll interessieren. So, Lack, was interessiert dich? Ich scheiß mal auf die Werbung. Das ist das größte Einzelsportereignis der Welt. Hab so viel Respekt vor der Sportart und guck es dir an oder lass es halt einfach. Ach.
Ich finde halt, dass die Werbung früher schon, also so Anfang, Mitte 2000er und so, da gab es echt, das war so das Ding, so die US-Werbung. Und sich die im Nachhinein anzuschauen, fand ich auch cool, weil damals halt auch viel habe ich noch im deutschen Fernsehen geschaut. Dann hast du halt immer Parship-Werbung gekriegt, also von daher
Parship,
war das
Check
halt eher, weiß ich,
24.
eher nicht so geil. Ich habe die 4, die 5 habe ich schon, die 7 und die 10, richtig?
Und die 8.
Ja.
Nee, die
Ah, die
4,
8 noch.
die 7, die 8 und die 10. Die 5 hast
Ah,
du noch frei.
genau, 4, 7, 8 und 10.
Ja.
Die Werbung. Boah. Ja, dafür ist es mir jetzt die 4, 7, die 6. Ja.
Die 6. Die Uhrzeit.
Ich muss sagen, ich habe ja heute das erste Mal das so zur Vorabend-Uhrzeit gesehen, so
Ja.
eigentlich nur zur Realtime. Ich habe mir heute auch die Frage gestellt, die USA hat ja auch verschiedene Zeitzonen,
Ja.
aber der Super Bowl ist ja für uns immer zur gleichen Uhrzeit.
Eastern. Es ist alles, auch generell, also im ganzen Sportkosmos, egal ob NBA, NFL, egal ob Regular Season oder Playoffs, es wird immer, also in den Playoffs wird es dann immer so ein bisschen einen Mittelweg gefunden, dass die West Coast Time nicht so benachteiligt ist, aber für die West Coast beginnen Spiele am normalen Sonntag, wenn sie bei uns um 19 Uhr sind, um 10 Uhr morgens. Oder um 11 Uhr oder so, ja.
Auch schon krass, dass sie so, dass der Westen da so, auf Deutsch gesagt, gefickt wird.
Ja. Boah, da gibt's so krasse Zusammenhänge, das wird zu weit ausufern. Das hat auch im College Football ganz große Faktoren, warum gewisse Colleges beliebter oder bekannter sind oder was auch immer. Es ist, ja, ein großes Ding.
Ja, krass. Ich finde, also es war heute schon cool und ich kann mir auch vorstellen, dass das in den USA, auch wenn du das also hier in Mexiko, wenn ich jetzt irgendwie bei einem Event gewesen wäre oder so, dann wäre das auch nochmal cooler gewesen. Hier war es einfach chillig, coole Uhrzeit.
Hm.
Aber irgendwie fühle ich diesen Vibe von dieser, dass das nachts, und wann fängt es meistens an? Um 12, halb
1? 0:30 Uhr, ja.
Ne?
Ja.
Und so darauf hinfiebern, wenn du dann weißt, dass du am nächsten Tag nicht arbeiten musst, ist es super geil. Dann feiere ich das, dass du dieses durch die Nacht durch und so. Deswegen, also ist halt scheiße, wenn du arbeiten musst. Aber ich finde, so, dann geht's auf die 3. Ich finde, die Uhrzeit ist die 3.
Okay.
Es hat einen speziellen Vibe, so nachts.
Ich sag dir auch, die Super Bowl Time, die ist voll angenehm im Vergleich dazu. Ich bin mittlerweile ja auch ein bisschen ruhiger geworden, aber vor allem in meinen ersten NFL-Saisons habe ich ja wirklich auch jedes Nachtspiel geguckt in der Saison. Und wenn Super Bowl um 12:30, sagen wir mal 12:45 Kickoff wirklich ist, und der zieht sich dann ja durch die verlängerte Halftime immer noch mal ein bisschen, was auch immer, aber dann ist der jetzt, wann war es jetzt vorbei, das Spiel an sich um 3:45, glaube ich.
Viertel nach vier, ja.
Das ist eine Zeit, mit der ich sogar unter der Woche teilweise klarkommen würde. Ja, es würde nicht so krass von meinem normalen Schlafrhythmus abweichen. Aber dadurch, dass die Regular-Season-Spiele nachts immer um 2.20 Uhr erst anfangen, da war heute Nacht Halftime. Weißt du so, das ist ein gutes Mittelding noch. So die harten Spiele, die um 2.20 Uhr anfangen, da wäre die Uhrzeit für dich ein bisschen ein weiteres Downgrade gewesen, wenn man das so jedes Jahr hier hätte. Ja, ja, ich habe es eben schon angesprochen. Halftime-Show. It was Kendrick today.
Ja. Also kurzer Einwurf. Ich habe mir natürlich pressemäßig mich da schon mal ein bisschen reingefuchst. Haben sich einige abgefuckt, dass es eine der schwächsten Halftime-Shows überhaupt gewesen sein soll. Und meine Frau und ich müssen genau das sagen, was du gerade gezeigt hast. Und ich muss ganz ehrlich sagen, du weißt, ich bin nicht der aller krasseste Kendrick Lamar-Fan. Ich feiere den Rapper für sich und als Lyricist. Ich habe stimmlich, ich finde einfach nur seine Stimme nicht die coolste. Ich mag Rapper mit tieferen Stimmen mehr. Aber es war doch geil, Alter. Es war eine geile Halftime-Show.
Mit Samuel Jackson.
Samuel Jackson, dann, ich fand die Choreografien geil. Ich finde, er hat als Rapper krass abgerissen. Man muss ja auch überlegen, der Mann ist gefühlt 1,55 groß, dann hat man so eine Präsenz dann.
Ey, ich glaube, der ist so groß wie du, ne?
Ja, ich weiß. aber es ist halt natürlich jetzt fürs Entertainment, ist es halt einfach ein kleiner Mann. So, das muss man einfach sehen.
Ja,
das jetzt. Ich bin ja auch, ne, jetzt, ich rag nicht raus, wenn ich auf der Bühne stehe, dann ist das auch immer eher der Kleine da. Nee, ich fand die Haft, also ich muss das jetzt einfach gerade erstmal kurz einwerfen. Mhm, so, ich fand die Halftime-Show übertrieben geil, Choreografie geil, ich fand das Setting geil. Ich war ein bisschen enttäuscht, dass nicht noch ein oder zwei KünstlerInnen mehr mit involviert wurden. Das, also eine krass wäre natürlich gewesen, ich weiß, dass es niemals gekommen wäre, aber alle haben damit gerechnet, dass halt entweder Drake kommt, was natürlich niemals passiert wäre, aber das wäre ein krasser, so hier, wir haben uns letztes Jahr so gebieft, aber jetzt zeigen wir euch so, es war alles fake, wir haben keinen Bock, ist alles cool. Ist alles Business. Meine Frau hat gesagt, oh, weil Kendrick hat ja mit Taylor Swift einen Song zusammen, ne?
Ja, das hat mein Chef auch gesagt, dass er damit rechnet, ja.
Für mich war klar, die kommt nicht. So, das, nee.
Badass Move wäre Lil Wayne gewesen. Das wäre also wirklich der, wir beerdigen Drake, Drakes Mentor kommt bei seinem größten Kontrahenten mit auf die Show. Vor allem, aber da gab es ja auch diese Kontroversen davor, dass Lil Wayne halt sehr, sehr, ja, frustriert deswegen war, weil er nicht berufen wurde zur Halftime-Show. Ich finde, also SZA wurde angesagt und SZA war da. SZA hat einen sehr guten Job gemacht, aber ich glaube, damit haben alle mit gerechnet. Und sie ist halt auch ein Dreamteam mit Kendrick zusammen. Und ich glaube, also ich habe nicht mit weiteren Künstlern gerechnet. Also ich habe auch natürlich viel davon gehört, dass Leute damit davon ausgehen. Aber genauso wie die Leute sich alle für die Schlausten gehalten haben und meinten, ja, so und so wird auf jeden Fall die Tracklist sein. Kendrick ist unberechenbar und Kendrick macht sein Ding. Die Choreografie, da haben wir so einen kleinen Vorgeschmack vor 3 Jahren bekommen, als er dort mit der ganzen Up-and-Smoke-Gang war, ne? Also mit Dre, mit Snoop, mit M und Co.
Wobei es schon nochmal auch das Setting anders war. Krass war, wie viele Leute sind aus diesem Auto rausgekommen, einfach so.
Diese Clowns-Auto.
Ja, irgendwie halt ne, das muss ja irgendwie aus dem Boden raus gewesen sein. Das war so geil, es kommt immer mehr, immer mehr. Ich habe so gefeiert. Serena Williams war ja auch, hat einen krassen Dance-Move noch, hat einen Seawalk rausgehauen.
Ja.
Ich finde, fürs Event, und das ist auch was, was ich halt cool finde, es zieht natürlich auch voll oft Leute, die sich eher nicht für den Sport interessieren, aber für das Event ist es halt einfach elementar wichtig. Und damit steht und fällt auch ganz viel des Events. Also das ist, Leute sagen dann auch, oh, der Super Bowl war verhältnismäßig scheiße, weil die Halftime-Show war halt einfach shit.
Yeah.
Maroon 5 hat er gespielt oder so.
2019 mit Travis Scott und Big Boy, was so keiner verstanden hat. Mit diesem SpongeBob-Ding noch, weißt du?
Ganz grausam.
Aber okay, der Super Bowl, weil wir eben das Thema hatten, der Super Bowl wurde auch von jedem zerrissen, der nicht tief im NFL-Game drin ist, weil der 13-3 ausgegangen ist, eine der grandiosesten Defensive-Schlachten war und für den gewöhnlichen NFL-Zuschauer oder Super Bowl-Zuschauer langweilig war, weißt du?
Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was da noch kommt. Ich müsste natürlich eigentlich auf die 1 gehen, aber vielleicht hast du noch irgendwas Geiles im Pedo, was ich dann doch irgendwie geiler fände, deswegen ist es die 2.
Yes, die 2. Also ich war sehr zufrieden mit Kendricks Show. So auch mit der Einbindung von alten und neuen Tracks, ne? Also ich fand's lustig, dass er Peekaboo mit reingenommen hat. Damit hat, glaube ich, niemand gerechnet, aber TV Off, Not Like Us, auch wie er Not Like Us performt hat, das war, also, dass er nicht alle Parts komplett durchrappt, das war ja klar, aber dass er da schon die Drake, dass es auch namentlich seine ganze Gang da im ersten Part mit zerrissen hat, ne? Und Baka got a weird
und auch
case.
Erst angekündigt hat und dann aber die Ladies nochmal mit reingenommen hat, dann kam erst
Lufa.
Ja.
Ja, mit SZA, genau. Ja, das war sehr, sehr geil. Und auch generell der Gedanke mit Uncle Sam, der konzeptionell auf dem To Pimp a Butterfly Album sehr wichtig war und dann noch natürlich Uncle Sam, Sam L. Jackson da reinzunehmen. Das war halt wirklich so, das ist so dieses, Kendrick zeigt immer wieder, dass er wirklich ins kleinste Detail, wenn er was macht, dann macht er es komplett richtig. Weißt du, das ist so mein Gefühl immer bei dem, was wie er Sachen angeht.
War auf jeden Fall super krass durchdacht.
Ja.
Okay.
Das 8., also du hast noch 3 Sachen offen. Du hast noch offen die 1, die 5 und die 9. So relativ gut ausgebreitet. Der Abpfiff. Und mit dem Abpfiff meine ich das Handshakes geben, der ganze Medientrubel, der zusammenkommt, die Coaches, die sich die Hand geben, die Quarterbacks, die miteinander reden und dann die ersten Interviewstimmen auch.
Ich muss ganz ehrlich sagen, da fällt halt schon so, also es kommt natürlich auch immer so ein bisschen drauf an, wie tight war das Spiel noch hinten raus, aber meistens ist ein Footballspiel so in den letzten anderthalb Minuten und also es ist ja irgendwann schon oft entschieden oder so in der letzten 30 Sekunden Minute, so Ingame Minuten, aber das sind ja trotzdem drumherum, ist ja passiert ja noch Zeit und ey, ganz ehrlich, für mich kommt dieses Handshake-Ding und so, das ist für mich einfach, boah, nee, kommt aber noch die Zeremonie. Ey, dann ist die 5, ist es die 5? Und ich muss auch sagen, ganz kurz heute noch, ich find's übrigens übertrieben abgefuckt, auch wenn das dann halt die Owner halt sind und die das auch irgendwie verdienen, weil sie einen Haufen Geld reinstecken. Aber dass die immer die Trophy entgegennehmen, finde ich einfach lächerlich. Find ich
okay, dann verbinden wir es. Du hast dem Abpfiff die 5 gegeben. Wir kommen zur Siegerehrung.
Ja.
1 oder 9? Es ist die 9, okay. Ja, ich verstehe, was du meinst. Darf man, also man darf das halt nicht. Da,
aber ich muss sagen, bei dem Abpfiff, muss ich sagen, finde ich im Vorhinein, ich finde halt so dieses, wenn die schon anfangen zu feiern und Gatorade schütten und so, dann, das finde ich schon geil. Abpfiff ist die 9.
Okay, ja, ich will es nur kurz in Kontext setzen. Wenn es in Europa beim Fußball so wäre, dass da, keine Ahnung, Watzke sich hinstellt und den Pokal erstmal entgegennimmt oder so, dann wäre das übel weird, ne? Aber es ist halt auch kein Verein, sondern dieses Franchise-Ding. Die Eagles gehören diesem Mann, weißt du so? Es ist sein Franchise und deswegen, ich verstehe das dann auf der anderen Seite wieder. Er zahlt die Gehälter. Also, es ist eine komplett andere Denke. Aber ja. Gut, dass du die Gatorade-Dusche erwähnt hast. Sie kam heute nicht, oder? Kam sie heute?
Doch, die kam schon, ich glaube, um das Two-Minute-Warning kam das.
Ach so, deswegen ist er schon relativ, da war ich gerade an Rauchen, weil ich hab dann so, als er abpfiff war und er so hin eskortiert wird zum Handshake, da hat er sich zwischenzeitlich umgezogen, weil da war er eigentlich schon wieder trocken. Sirianni. Deswegen ist es mir gar nicht aufgefallen, nee, also, aber
das
dann geht es auf die Eins.
Gar nicht so krass dann angesehen.
Mhm.
Ja, ist auf jeden Fall, gelb war die Dusche heute.
Sie war gelb? Okay, gut. Ich habe heute nicht drauf gewettet. Ich habe mit Konto schon genug verloren. Naja. Bist du zufrieden damit auf der Eins mit der Gatorade-Dusche?
Ah, also die Gatorade-Dusche ist die Eins, oder was?
Ja.
Ich muss sagen, jetzt gerade zur Folge nur, ich habe gerade ein bisschen mit dem Internet Probleme.
Mhm.
Das heißt, könnte sein, dass hier gerade ein bisschen was verzögert ist. Ich habe hier nämlich gerade so ein paar Speedlegs beim Flacco. Gatorade-Dusche auf der 1, richtig? Habe ich
ja.
Das gerade richtig verstanden?
Genau.
Okay, ja, muss ich sagen, feiere ich. Ja, doch, ist geil. Ist ein geiler Moment, weil das ist der Moment, in dem der Titel wirklich, das ist, jetzt ist er da.
Ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Ist eigentlich das bessere Konfetti, was dann zum Abpfiff halt kommt, ne?
Ja, safe übrigens nicht der Commissioner, sondern der zweite, der die Interviews dann gemacht hatte, so ein Glatzkopf, so ein älterer, ich weiß nicht, wer das war.
Terry B.
Der hatte so Konfetti auf seine Glatze hängen und so und hat sie dann die ganze Zeit nicht weggemacht. Ich musste so lachen. Ey.
Klassiker. Also ich gebe es nochmal durch. Du hast auf der 10 die Football-Fans in Anführungszeichen, auf der 9 die Siegerehrung, auf der 8 den Cointoss, auf der 7 die Hymne, auf der 6 die Werbung, auf der 5 den Abpfiff, auf der 4 das Essen, auf der 3 die Uhrzeit, auf der 2 die Halftime-Show und auf der 1 die Gatorade-Dusche.
Ey, ganz ehrlich, ich sag jetzt nichts, aber das ist ein Top-Blind-Ranking.
Ja,
Ich bin sehr zufrieden.
Für mich wäre der Cointoss und die Hymne wäre für mich, glaube ich, Top 4 oder Top 3 vielleicht sogar. Die Hymne ist mir immer sehr wichtig. Auch wenn ich kein Ami bin, ich stehe da auch immer stramm und singe mit. Kann man jetzt auch halten, von was man will, aber ja. Ansonsten gebe ich dir da recht. Sehr, sehr gut. Die Werbung ist ein bisschen overrated für mich, also ja. Aber.
Ja, aber ich mochte die früher halt. Mhm. Ich mochte das so. Jetzt ist das nicht mehr ganz so wichtig, aber so früher fand ich schon, es gab schon echt super lustige Super Bowl-Werbung, so muss ich ehrlich sagen.
Okay. Aber damit haben
so
wir.
Ein bisschen Nostalgie schwingt damit, ja.
Dann haben wir doch den Super Bowl eigentlich ganz gut erfasst in seinen Zügen.
Ja, finde ich auch. Werbung. Also, ich erzähle dir jetzt mal hier was. Aus Mexiko.
Manscaped. Nein, was? Holy.
Genau, wir haben jetzt hier einen neuen Werbedeal am Start. Wie soll ich das anbringen? Also, Mexiko ist natürlich ein Land so vielfältig, dass man einfach sich unheimlich, also du kannst nicht sagen, das ist so und das ist so, sondern erstmal ist dieses Land einfach verschissen, riesig groß. Also, ich bin jetzt heute, wir sind in Anführungszeichen, gar nicht weit weggefahren, wir waren übers Wochenende in einer anderen Stadt, in San Luis Potosí, und sind von da aus nach Celaya gefahren, und also hin und zurück jeweils, und das sind halt zwischen 3 bis 5 Stunden gewesen, und das ist halt verhältnismäßig eine kurze Fahrt, so. Das ist halt wie wenn du hier nach, weiß ich nicht,
Mainz.
München oder Mainz, ja genau, also ja, also von dem, wie sich's anfühlt, ist so wie als würdest du nach Mainz fahren oder keine Ahnung, oder nach Köln oder so halt, ne?
Mhm.
Deswegen, du kannst jetzt nicht sagen, Mexiko ist so oder so. Aber weißt du, was generell hier einfach krass ist? Also Eindrücke, ne? Also Gerüche, keine schlechten, sondern es gibt auch immer so dieses im Supermarkt, riecht alles so nach frischen Reinigungsmitteln. Alles riecht immer sehr intensiv. Es riecht überall, wenn du irgendwo vorbeiläufst, krass nach Essen. Es wird krass gekocht. Taco-Stände und so. Also du nimmst einfach die ganze Zeit mit der Nase ohne Ende Sachen wahr. Und du nimmst halt mit den Augen ohne Ende Dinge wahr. Weil es gibt kein Land gefühlt, wo so viel Werbung gemacht wird, selbst wenn du nichts zu bewerben hast. Jeder verkauft hier irgendwas. Überall sind immer so riesen Säulen, wo große Werbeplakate sind. Es wird alles beworben, alles in bunt, super viele Graffitis. So. Also das ist cool, auch es gibt so klassische Werbung mit klassischen Graffitis. Aber es ist, also meine Frau meint, in Deutschland würde auch so viel Werbung überall sein, aber das ist unverständlich. Ich finde, das ist krass hier. Du wirst erschlagen mit Werbung.
ist, weil du eben diesen Reinigungsduft im Supermarkt meinst, gibt es auch diese amerikanischen Chlorhühnchen? Ist das da? Wie ist denn das Leitungswasser? Ist das auch so geklort wie in den USA oder?
Also Leitungswasser kannst du hier nicht trinken. Okay. Auch Eiswürfel werden nicht mit Leitungswasser gemacht.
Mhm.
Du wirst auch schief angeguckt. Ich habe einmal aus Versehen mir einen Kaffee gekocht mit Leitungswasser, weil ich es einfach verpeilt habe, ist nichts passiert.
Aber sollst du abgekocht, halt nicht. Ne? Abgekocht.
Nee, genau. Nee, du kaufst so Dings, so riesen, so Galonen mit.
Ja, nee, ich meine, du hattest es abgekocht, dann passiert ja.
Ach so, genau, ja, klar. Das war, da hatte ich halt, ist verhältnismäßig nichts passiert. Nee, aber du trinkst halt auf gar keinen Fall Leitungswasser. Nee.
Okay.
Und ja, was halt, also es sind halt echt lustige Dinge. Ich habe lustige Eindrücke gehabt, zum Beispiel auch so Sachen wie, ich bin ja nach Los Cabos geflogen mit Condor und natürlich sind da jetzt auch viele Deutsche halt dorthin geflogen. Es ist so am Strand, so ein Surfer-Domizil. Und dann habe ich so, kennst du so diese, also Deutsche am Kofferband, ey, ganz ehrlich, das ist auch eine grausame Spezies. Also Deutsche am Kofferband, finde ich, muss ich sagen.
Deutsche erstmal im Flugzeug, die schon auf dem Rollfeld schon gefühlt aus der Tür springen wollen. Und dann am Kofferband.
Ja, und auch das, mein Dad ist ja mein Dad ist ja ehemaliger Pilot. Also ich kann nur sagen, wenn man meint, dass man sich da schon abschneiden kann und es scheint so, als würde man dann nicht mehr so schnell fahren, wenn das Flugzeug da bremst und du fährst 40 km/h oder sowas, das hat so viel Masse, dich haut's richtig in den Sitz vom Vordermann.
40 km/h, aka also schon 19 Knoten oder keine Ahnung. Was ist das Knotending?
Ja. Ja, auch mein Dad immer mit Knoten einfach, ich sag, Papa, sag einfach, wie schnell ist das? Der kann auch alles natürlich super gut umrechnen. Auch so, ja, da bist du dann hier in 8000 Fuß, ja, wie hoch ist das denn? Sag mal in Meter, sag mal in Kilometer.
Ja, stell mal vor, so, wenn er so ewig geflogen ist und dann so zurück, weißt du, so, Geschwindigkeit, so bei Polizeikontrolle. Ich bin auf 30 Knoten gefahren.
Der hat auch immer gefragt, so, sagt er immer so, was seid ihr eigentlich da von der Südwestlandebahn gekommen? Oder wo seid ihr gelandet? Seid ihr da von Boston gekommen? So, ich bin froh, dass ich sagen kann, dass ich gesehen habe, wo der Flughafen ist.
Ey. Welches Terminal? Ja. Weißt du so, das reicht schon zu wissen, so.
Ja, Mann. Nee, aber Deutsche am Kofferband, das ist wirklich grausam, wenn die schon so, schon an diesem Loch, wo die Koffer dann so rauskommen, schon so warten, und alle stehen so drumherum. Und dann gucken die auch und fassen jeden Koffer gefühlt an, weil sie denken, dass es ihrer ist. Dabei sieht er gar nicht so aus wie der, den sie dann picken. Ich hatte zum Glück einen gelben Koffer. Der ist richtig, den konnte ich so, der ist knallgelb, so Kanarienvogelgelb-mäßig. Den konnte ich super gut picken. Also es war, aber dann so grausam, dann so Deutsche sind, ach, ich schäme mich da wirklich. Ich schäme mich für diese Spezies, muss ich einfach sagen. Ist unangenehm.
Ja, weißt du, was auch unangenehm ist? Ist mir eben vor der Aufnahme passiert. Ich habe so im Eifer des Gefechtes, bin natürlich auch schon ein bisschen lange wach und ein bisschen am Übermüden und ich packe hier mein ganzes Setup auf und so und ich nehme meine Glaswasserflasche und hau die mir so richtig gegen Schneidezahn.
Oh.
Kennst du, oder? Wenn er dann so ein bisschen angeschleift ist, irgendwie so angeschliffen ist.
Ich finde, man hat beim Schneidezahn auch immer Angst. Also ich finde generell, wenn man sich was an Zahn haut, ich habe mir letztens beim Zähneputzen mal die Zahnbürste so dumm, irgendwie, ich habe mich irgendwie so doof bewegt und habe mir dann auch fast gesagt, oh scheiße, das hat voll geknallt und habe dann Angst gehabt, dass ich mir einen Zahn rausgehauen habe.
Mhm.
Ich finde so beim Schneidezahn, wenn man da irgendwie drankommt, da hat man doch immer das Gefühl so, jetzt ist er ab, jetzt ist er weg.
Ja, ja, so, immer erst der erste.
Ist er noch da.
Erstmal so ranfassen, scheiße. Und dann erstmal ins Bad gehen, mal gucken. Das sind auch die unwürdigsten Selfies, die man dann teilweise macht.
Oh, also so unwürdige Selfies gibt es auf jeden Fall. So Körperkontroll-Selfies, die sind echt. Oh, muss auch aus dem Gelöscht-Ordner wieder rausziehen, definitiv.
Ja, auf jeden Fall. Ganz weg. Auf jeden Fall. Schlimmer als Suchverläufer, ey, wirklich.
Ja, definitiv. Aber sonst ist, also ich fühle mich hier super wohl. Wir haben 28 Grad am Tag. Ich esse natürlich göttlich. Ich habe gestern das beste Steak meines Lebens gegessen bei Freunden. Der hat einen Kollege so krass gegrillt, unvorstellbar. Ich habe gedacht, ich sterbe. Und dann waren wir abends noch essen, habe ich dann nicht mehr so viel gegessen, weil ich war wirklich echt einfach satt. Der hat mir auch noch ein zweites Steak gegeben, so hier komm, ess noch, bevor es schlecht wird. Und dann waren wir noch essen und dann wollten, bist so eine Gang, also was heißt Gang, das klingt so.
Das ist in Mexiko schwierig teilweise sozusagen.
Nein, es sind einfach halt ganz viele Paare und wir waren...
Diese Sinaloas oder wie die hießen, waren voll nette Jungs.
Ja, genau. Also es sind ganz viele Paare und wir waren letztes Jahr auch geil essen, geil Steaks essen und Filet und sowas und danach noch krass feiern. Und gestern wollten wir zumindest auch nochmal in so einen Reggaeton-Club gehen. Aber das war dann eher, also Cumbia ist eine andere Musikrichtung, es war eher das. Und ich wusste halt nicht so, was mich da erwartet, weil sonst waren wir in so einem Nachtclub, da waren halt dann einfach, es war wie in der Disco so in Deutschland, ein bisschen anders, aber es war alles halt junge Leute, war cool.
Und läuft nur J Balvin.
Ja, aber auch so Hip-Hop und so, aber okay. Dort, wo wir gestern hin sind, kommst du so drei Treppen hoch und so, ist gefühlt, also ich kann sagen, so geschätzt waren da vielleicht so um die 1000 Leute drin. Oder 800 oder sowas. Und es gab so verschiedene Ebenen und du siehst immer auf großen Videoflächen so eine Band spielen, die halt so Cumbia-Musik spielt. Und alle rasten aus und singen mit und so. Und dann kommst du irgendwann in diesen Raum, wo diese Band spielt und alle sind am Tanzen und alle, ich sag dir, wie es ist, weil es war schon so ein bisschen so ein sketchy Ding, so da waren schon eher auch so, man sagt so Cholos, also ja, man sollte schon aufpassen, ob man sich mit denen anlegt einfach. Und ich glaube, die meisten von denen haben halt noch nie einen Güero gesehen, so jemanden wie mich, also einen weißen, blonden, das sagt man so, Güero. So die Frauen haben mich eigentlich irgendwie alle nur so suspekt angeguckt, so wie Hö. Und die Männer haben mir schon so das Gefühl gegeben, Digga, verpiss dich einfach, so, du nicht. Und es war sehr unangenehm und sind paar Freundinnen von meiner Frau haben auch gefragt, ist alles gut? Fühlst du dich wohl? Ist alles okay? Und so. Und ich so, ja, ist schon okay. Das war sehr unangenehm. War irgendwie auch cool, aber war ein krasser Kultur-Clash-Schock-mäßig.
So ja, kann ich mir vorstellen. Willst du deine Reisestrapazen auch noch erzählen oder hast du das gerade verdaut?
Na ja, gut, ich habe halt mein eigentlicher Hinflug wurde ja gestrichen. Ich hoffe, dass ich dafür noch eine Entschädigung von ungefähr 600 Euro kriege. Das wäre gut. Aber so langsam ist also der ist gestrichen worden 3 Stunden vor Abflug. So langsam ist meine Pechsträhne mit, dein Auto wird abgeschleppt, dein Flug wird gestrichen. Und an dem Tag, an dem mein Flug gestrichen wurde, bin ich auch noch auf einen Vorhang getreten. Bei uns, wir haben so einen Vorhang am Eingang vom Flur zum Wohnzimmer, habe ich die Stange damit abgerissen, so aus der Wand auch noch so den Dübel rausgerissen, so richtig unangenehm. Wir haben so sandige Sandwände, so ja, sandsteinmäßig. Also so langsam könnten meine Pechsträhne auf jeden Fall mal enden.
Ja.
Hier fühlt sich alles gut an und ich fühle mich wohl und ihr werdet ja die nächste Folge, kann ich ja auf jeden Fall sagen, die werden wir, das ist eine vorproduzierte Folge.
Ja.
Das heißt, das nächste Mal, wenn wir uns dann nochmal hören, wenn ich in Mexiko bin, sind dann 2 Wochen vergangen, dann bringe ich vielleicht noch das ein oder andere Schmankerl mit.
Klingt gut. Ich habe auch noch einen Schmankerl dabei. So eine tote Rubrik, die hast du mal aufgemacht.
Ah ja, ich bin gespannt.
Ja,
also, du hast erwähnt, ja.
Wer sich, die OGs werden sich vielleicht erinnern. Olli hatte mal dieses Thema mitgebracht, so Sachen, die in anderen Kontexten komplett anders klingen. Hätte das mit dem Beispiel irgendwie im Punkto Lego bauen. Na, ja, Lego aufgebaut und dann war es irgendwie, ey Jungs, wollen wir noch einen bauen? Was in anderen Kontexten natürlich anders dotiert ist. Und ich war neulich mit bei einem Kollegen, liebe Grüße, Olli, für dich ist er bekannt als dieser Tauchtyp. Einer meiner besten Homies, bei dem war ich zu Hause.
Also wer?
Dieser Tauchtyp. Von meinem Geburtstag, du wirst
schon. Ah ja, der Tauchtyp, stimmt, ja.
Der Tauchtyp. Auf jeden Fall, ich war bei ihm zu Hause und keine Ahnung, wir haben uns länger nicht gesehen. Und er zeigt mir so in seinem Aquarium und sagt, ah, der Krebs ist wieder da.
Siehst du, diese Rubrik,
ja.
Diese Rubrik lohnt sich doch. Also die ist super, super rar.
Ja,
aber sie lohnt sich definitiv.
Kommt selten, aber man versteht, glaube ich, was die andere Komponente gewesen wäre. Ja.
Das Interessante ist natürlich eben auch die Betonung, ne? Also bei dem Fall jetzt, und ich glaube bei vielen auch von dieser Spezies ich kann nicht mehr sprechen. Von dieser Rubrik her,
ja.
Ist natürlich echt die Betonung, also die macht's natürlich. So, ist die Frage, ne? Sagst du das selbst, wenn du es entdeckt hast, dann? Oder sagt es der Arzt in der Betonung so, das ist schon ein bisschen makaber halt.
Ah! Ja.
Oder wenn du halt dann reinkommst, ne? Du bist ein zu behandelnder Patient und egal, gut. Lassen wir es.
Muss ich an diesen schlimmen Witz von früher denken? Ich hab zwei schlechte Nachrichten für Sie. Da sagt der Arzt zum Patienten, Sie haben leider Krebs. Sie haben Alzheimer. Ah ja, Gott sei Dank kein Krebs.
Okay, gut.
Ja, es ist die Uhrzeit, meine Freunde. Wir haben 5:05. Ich guck gerade, hast du noch... Ach, wir haben noch ein Thema, was wir nochmal aufmachen müssten, weil wenn wir in 2 Wochen uns hören, dann ist das Thema dann auch wieder durch.
Genau, und deshalb wollte ich unbedingt auf die Karte bringen. Obwohl ich ja hier nicht so der Vertreter des kompletten US-Sports bin, aber es geht so ein bisschen um das wilde Thema des Tradens in der NBA, da ja vor 5 Tagen, 6 Tagen, vor einer Woche, weiß gar nicht mal, wie lange es her ist, noch nicht so lang, Luka Doncic zu den LA Lakers getradet wurde. Er schien auch nicht so glücklich zu sein, auch so bei der Präsentation. Und was dann irgendwie ganz lustig war, dass sich Dennis Schröder dann da sehr intensiv zu geäußert hat. So ein bisschen so, also jetzt nicht, also schon einen makabren Vergleich gebracht hat, so Bezug zur Sklaverei, was ein bisschen extrem ist, fand ich.
Hm.
Hat es natürlich auch relativiert und hat gesagt, dass sie halt super krass Geld verdienen und alles cool und so, aber es ist schon sehr komisch oder sehr, weiß nicht, ich finde es schon krass, dass einfach ein Vertrag einfach so einseitig einfach halt auf diese Art und Weise beendet werden kann.
Wird er nicht. Das ist halt das Ding. Und da kann ich direkt den Kontext zu schließen. Du machst keinen Vertrag mit deinem Team. Du schließt einen Vertrag mit der NBA.
Genau. Und das macht's halt, also das ist natürlich krass, aber das Heftige war halt, nachdem Dennis Schröder sich da geäußert hat, wurde halt innerhalb von 1,5 Tagen 3-mal getradet. Das war halt, es gibt so ein Meme, so ein Video, wie halt so 4 Leute an einem Tisch sitzen und so gegenseitig die ganze Zeit Flaschen hin und her schieben, alle so gleichzeitig und ja. Dann steht so da, dass es halt Dennis Schröder ist, der halt von einem Team zum anderen getradet wird, ja.
Ja, für den Kontext, Dennis ist ein Multiteam-Trade, unter anderem um den großen Transfer von unserem Anwärter zumindest für den vergangenen schlauen Hasen, Jimmy Butler, gewesen. Jimmy Butler ist zu den Warriors gegangen und Dennis ist dann erst nach Miami, dann nach Utah und letzten Endes nach Detroit gekommen. Genau. Aber um auf das Luka-Thema nochmal zu kommen, nicht nur Luka Doncic ist jetzt ein Laker, sondern auch ein weiterer Deutscher, nämlich Maxi Kleber, wurde mit in das Trade-Paket geschmürt, genauso wie Markieff Morris, der 2020 mit den Lakers auch schon mal eine Meisterschaft gewonnen hat, ist also zurück und im Gegensatz dazu verließ AD, Anthony Davis, LeBron James' bester Freund in L.A. Die Lakers gehen Osten und gehen zusammen mit Max Christie und dem 2029er First-Round-Pick von den Lakers zu den Mavs. Fazit. Boah, wurden die Mavs über den Tisch gezogen, ey. Das kannst du dir nicht ausmalen.
Also ich weiß auch nicht, warum sie das gemacht haben. Also ich check's halt einfach nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe es nicht.
Das Faszinierende ist, also das ist einer der größten Trades, die es jemals gab. Niemand tradet einen der 3 besten Spieler der stolz ist, in dieser Stadt zu sein, der noch nicht mal in seiner Prime ist. Luca ist 25 fucking Jahre alt, hat sein Team letztes Jahr in die Finals geführt. Und jetzt heißt es ja, wir wollen Defense First sein, wir wollen uns verbessern, holen einen verletzungsgeplagten, über 30-jährigen Anthony Davis und geben dafür unsere Zukunft und unsere ganze, ja, unseren ganzen Glamour, unsere ganze Vermarktungsmöglichkeit ab. Aber das Ding ist, dass dieser Trade, und das ist halt auch also noch nie so gewesen, so aus allen Medien und aus allem rausgehalten wurde. Also es gab anscheinend einen Monat lang Gespräche zu und Shams, also das ist so, Shams ist so der Fabrizio Romano im Basketball, kann man ihn eigentlich nennen, der wusste nichts davon. LeBron James wusste nichts davon. Der hat beim
Luka
fucking
Doncic hat sich nochmal eine Villa gekauft, 15 Millionen. Anscheinend wusste er auch gar nichts davon.
Ja, er wusste auch nichts davon. Es war anscheinend ein Gespräch zwischen, wie heißt der? Joe Harris war ein Spieler. Ah, oh, fuck, ich komme gerade nicht auf den Namen vom GM von den Mavs. Und Rob Pelinka, dem GM von den Lakers. Und er hat ihm sogar noch, hat ihn noch ein bisschen weiter über den Tisch gezogen, weil der wollte eigentlich noch einen weiteren First-Round-Pick und einen vielversprechenden Rookie haben. Und da hat Rob Pelinka gesagt, ja, weiß ich nicht, ob Luca so fit bleibt. Ja, okay, dann machen wir es so. Und letzten Endes ist es dann so gelaufen. Sehr interessanter Trade. Ich glaube, und das hat sich bei mir persönlich auf jeden Fall so festgesetzt und so, wie ich es aus den amerikanischen Medien auch mitbekommen habe. Die NBA ist immer sehr gefrustet, vor allem im Januar und Februar, wenn die Playoffs und der Super Bowl anstehen, hat die NBA im Vergleich zur NFL nichts zu sagen. Da ist sie komplett irrelevant. Aber ich glaube, dieses Mal haben sie es wirklich geschafft, auch die NFL in der Super Bowl Week mal kurz in den Schatten zu stellen.
Auf jeden Fall. Aber weißt du, wer auch getradet wurde?
Mhm.
Satu Salibali.
Mhm.
Die spielt jetzt bei den Phoenix. Ich weiß nicht, sind das dann auch die Phoenix Suns bei den Frauen? Ich glaube schon.
Ich die weiß es jetzt nicht.
Phoenix.
Ich bin nicht so in der WNBA drin, aber liebe Grüße an der Stelle.
Habe ich gesehen und was ich. Also ich denke, dass wir jetzt die Folge hiermit auch eigentlich ziemlich rund machen können. Ich habe auch noch was Wichtiges, was ich euch ans Herz lege.
Ich habe auch.
Schaut bitte den Vorentscheid für den ESC, irgendwie reine Chefsache oder so mit Stefan Raab. Erstmal generell so, ja, könnt ihr halten vom ESC, was ihr wollt. So, manch einer guckt es nicht. So, alles cool. Aber Nika ist da mit dabei, eine Künstlerin aus Frankfurt, aus unserem Umfeld. Eine krasse Neo-Soul-Künstlerin und ich drücke ihr ganz krass die Daumen. Ist eine ganz, also so wie ich sie kennengelernt habe, eine ganz, ganz sympathische Person und eine krasse Sängerin. Deswegen, geht so, folgt ihr mal und geht da rein. Außerdem kann ich euch sagen, geht am Freitag, den 14. Februar, bitte zu Sounds im Keller. Das ist ein absolut krasses Line-Up. Ocelot, Red ist da, MP ist da. J-Town ist da, ich bin nicht da.
Ich bin da.
Die neue Single, genau. Die neue Single von J-Town kommt raus, immer heißt die, zum Valentinstag. Gebt euch die, streamt die, ballert die. Ist ein geiles Ding. Jetzt kommen eh geile Sachen.
Also, 14.02., wer kein Valentinstate hat, den nimmt die Familie gerne auf. Im Red Cat in Mainz, ab 20 Uhr ist Einlass. Seid gerne am Start. Ich hätte sonst jetzt auch nochmal gesagt, aber auch mit mehreren 1000 Kilometern Entfernung hat Olli das auch noch auf dem Schirm. Und damit ist meine Liste vollständig. Ich hoffe, die Tonqualität und so Sachen wie Delays und so werden jetzt nicht zu sehr reinficken. Okay, das wollte ich nicht so abrupt sagen. Aber wir haben 6:15. Und ich hoffe, dass ich für euren Weg zur Arbeit die Folge rechtzeitig hochgeladen haben werde. Das ist, glaube ich, die druckfrischste Folge für die meisten, die sie je erschienen ist. Ich bedanke mich bei dir, Olli. Keine Ahnung, bei dir müsste es jetzt auch schon kurz nach 11 sein.
Ja, Viertel nach elf.
Ja, bei mir ist 6:15. Und genau. Wir hören uns genau in zwei Wochen wieder. Nächste Woche vor Pro. Das heißt, wenn die Welt bis dahin untergeht, was nächste Woche passiert, können wir nicht covern. Die Folge wurde aufgenommen. Wie heißt es immer in der Tagesschau? Dieses Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet.
Mir bleiben dann natürlich wie immer fast immer die letzten Worte. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Ich habe gehört, der Winter soll nochmal krasser Einzug einhalten im Februar. Genau, ich denke da an euch, weil bei mir ist es eigentlich eher, geht's eher darum, dass die Klima an ist und ich ein bisschen die Sonne genießen kann. Seid gut zu anderen, seid gut zu eurem Umfeld, seid gut zu eurer Familie, seid besonders gut und lieb zu euch selbst. Wir hören uns so richtig, ihr hört uns in der Woche wieder, aber tagesaktuell hören wir uns in zwei Wochen. Und dann bleibt mir eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer, ja, es ist alle. Es ist alle.